ARD.
Sie sind gerade fast täglich in den Nachrichten. Ein Drohnenabwehrzentrum wird eingeweiht. Eine neue Drohneneinheit nimmt ihren Dienst auf. Drohnengesetze passieren im Bundestag. Aber was heißt das alles eigentlich? Kann Deutschland gefährliche Drohnen inzwischen vom Himmel holen? Und was erwartet die größte Oppositionspartei im kommenden Jahr? Die AfD ist in Umfragen erfolgreich in Ost wie in West. Sie kann vor Kraft kaum laufen und doch gibt es ungelöste Konflikte, zum Beispiel in der Frage, wie sie eigentlich zu diesem Staat steht. Im kommenden Jahr könnte die AfD bei den anstehenden Landtagswahlen stark zulegen. Ja, und dann? Aber erstmal wird es natürlich auch hier im Berlin-Code weihnachtlich. So besinnlich klang es am Donnerstagabend in der Reichstagskuppel. Da stehen Mitarbeitende des Bundestags mit Abgeordneten und singen gemeinsam zum Abschied vor dem Jahresende Weihnachtslieder. Tochter Zion, das war im ganzen Gebäude zu hören. Da wird einem doch warm ums Herz. Und damit herzlich willkommen hier im Berlin-Code. Mein Name ist Sally Kaya. Wir zeichnen diese Folge hier am Freitagmittag auf. Und mit dabei heute sind Claudia Kornmeier. Hallo Claudia.
Hallo Sally.
Und Kilian Pfeffer. Hi.
Hallo Sally.
Aus dem ARD Hauptstadtstudio. Sag mal, kehrt für euch beide jetzt vor Jahresende schon ein bisschen Ruhe ein?
Möchtest du zuerst, Claudia?
Bei mir ehrlich gesagt noch nicht so wirklich, aber ich war auch nicht bei diesem schönen Konzert im Reichstag dabei.
Ja, ich habe das Konzert auch nicht gehört. Bei mir ehrlich gesagt auch nicht so. Ich finde, man ist ja auch immer so, am Jahresende ist man noch so weit oben, dass es dann immer noch dauert, bis man dann irgendwie runterkommt. Aber ich hoffe, übers Wochenende wird es sich einstellen.
Ich meine, es waren ja auch nochmal richtig harte Themen in dieser Woche. Zum Beispiel wurde im Bundestag wieder über Drohnen gesprochen. Und da müssen wir jetzt so ein bisschen aufpassen, um die Begriffe nicht durcheinander zu werfen. Es wurde ein Drohnenabwehrzentrum eingeweiht und es gibt jetzt eine Drohnenabwehreinheit. Du warst bei dieser neuen Einheit, Claudia. Wie sieht sowas aus, eine Drohnenabwehreinheit?
Das ist eine neue Einheit bei der Bundespolizei. Und die wurde in Dienst genommen und zwar außerhalb von Berlin. Da mussten wir super weit rausfahren. Mit dem Auto sind wir da lang gegondelt. Der Minister, der Innenminister Dobrindt, der war auch mit dabei. Der ist allerdings mit dem Hubschrauber dort angekommen, ja, mitsamt seiner ganzen Entourage. Und dann wurde das Ganze da ehrlich gesagt schon ziemlich inszeniert. Also das war da in so einem Hubschrauber-Hangar auch. Da stand dann auch noch in dem Hangar ein anderer parkender Hubschrauber drin. Ich würde sagen, der hatte da nicht wirklich eine Funktion, sondern das war einfach für die Bilder. Davor wurden dann die Rednerpulte aufgebaut und dann, während Dobrindt sprach, hatten sich dann auf beiden Seiten auch schon so jeweils 20 vermummte Bundespolizisten aufgestellt und das sind jetzt halt die ersten dieser neuen Einheit. Ja, und da wurde das Ganze dann in Dienst genommen. Anschließend haben sie dann auch noch so ein bisschen eine Vorführung gemacht, was sie denn jetzt schon können, wie sie Drohnen vom Himmel holen können, was sie da planen. Da wurde das Ganze so ein bisschen erklärt. Anwachsen soll diese ganze Einheit auf mehr als 130, aber wie gesagt, erstmal sind es diese 2x20 gewesen.
Okay, und dann das Drohnenabwehrzentrum. Wer sitzt dann da? Was machen die?
Das soll ein Zentrum sein, ab Januar dann, auch 24/7, wo sich Bund und Länder austauschen, vernetzen, besser koordinieren. Also das heißt, das sind dann die Polizeien von Land und Bund, aber auch die Bundeswehr, Bundespolizei, Bundeskriminalamt, die sitzen da alle mit am Tisch. Vielleicht für den Hintergrund, warum wir das überhaupt alles brauchen. Deutschland ist ja föderal organisiert. Das heißt, viele Zuständigkeiten sind bei den Bundesländern, nicht beim Bund. Insbesondere dann, wenn es um die Abwehr von Gefahren geht. Das ist so ureigene Kompetenz, Zuständigkeit der Länder. Deswegen, das wollen die auch nicht unbedingt abgeben. Also das ist ganz, ganz sensibel. Aber damit das trotzdem am Ende nicht alles in einem riesigen Zuständigkeitswirrwarr endet, hat man halt gesagt, dann lass uns doch zumindest regelmäßig an den Tisch setzen und austauschen.
Das ist ja so ein bisschen wie das gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum, wo man dann ja auch erkannt hat, ist eigentlich besser, wenn man da zusammen drauf blickt. Da kann man dann natürlich viel schlagkräftiger tätig werden.
Genau, das ist das Vorbild. Ob das dann am Ende wirklich schlagkräftig sein wird und so schlagkräftig, wie es sein sollte, ist natürlich eine andere Frage. Aber das ist das Vorbild, ja.
Vielleicht, dass man es ein bisschen besser versteht, ein Beispiel, sagen wir mal, jetzt über mehreren Energieanlagen in Deutschland werden plötzlich Drohnen gesichtet, ja? Was macht denn dann das Abwehrzentrum da?
Also die Idee oder das Ziel ist, dass die dort überhaupt ja auch dann erst mitkriegen, dass das nicht nur isolierte Vorfälle sind, sondern dass das dann eben an mehreren Anlagen in ganz Deutschland gerade passiert. Weil sonst guckt irgendwie die Polizei in Bayern da drauf und in Schleswig-Holstein, aber die reden nicht miteinander und das wissen die ja dann irgendwie gar nicht unbedingt. Also das ist dann schon mal die Idee, dass man dann vielleicht auch schneller auch Informationen der Nachrichtendienste bekommt, um besser erkennen zu können, woher kommt denn diese Gefahr? Wer steckt denn eigentlich dahinter, solche Dinge?
Kieran, warum genau ist es denn gerade in den vergangenen Monaten immer wichtiger geworden, dass man diese Dinge analysiert, dass man die runterholen kann? Wer schickt die los? Was machen die da eigentlich? Weiß man da mehr drüber?
Man vermutet sozusagen, begründet mehr, so ganz eindeutige Beweise, wo die herkommen, hat man nicht. Aber die Vermutung ist ganz klar, dass die eben aus Russland kommen, von da aus gesteuert werden. Und das wird eben so begriffen als Teil einer sogenannten hybriden Kriegsführung. Darüber haben wir in diesem Podcast auch schon mal geredet. Ja. Also so kombinierte Angriffe eines Staats auf einen anderen Staat. Und das sehen wir eben in den letzten Wochen und Monaten, vielleicht auch in diesem Jahr insgesamt schon immer häufiger. Das soll dann Verunsicherung schüren. Also diese Mischung klassische Militäreinsätze, Hackerangriffe, Propaganda, Sabotage. Es ist ja zum Beispiel auch so, dass eine sogenannte Schattenflotte in der Ostsee unterwegs ist und da dann auch ganz zufällig mal Glasfaserkabel beschädigt werden oder eben Drohnen, die über Militäranlagen fliegen, da vielleicht Informationen sammeln, vielleicht auch einfach nur testen wollen, ob sie dann eigentlich abgeschossen werden. Klammer auf, bisher nicht so, Klammer zu. Und das hat eben auch damit zu tun, dass unklar war, wer ist überhaupt zuständig, dann sich um diese Drohnenbeobachtungen, diese Spionage zu kümmern.
Vielleicht zu diesem Stichwort runterholen auch nochmal, weil ja in der öffentlichen Diskussion oder auch von Politikern immer relativ schnell gesagt, im Zweifel schießen wir die Dinger ab. Was aber viel wichtiger ist, um am Ende eben auch doch vielleicht irgendwann mal klären zu können, also auch sicher beweisen zu können, wer steckt dahinter, in die Drohnen so runterzuholen, dass sie danach nicht kaputt sind. Also zum Beispiel, was die Bundespolizisten dann können oder auch die Polizisten der Länder ist, aus solchen Rohren schießen die Netze raus und damit fangen die Drohnen ein und können die dann runterholen, möglichst ohne, dass sie kaputt gehen, damit man dann auch Daten auslesen kann, vielleicht dann eben zurückverfolgen kann, woher die kommen.
Und ihr wundert euch vielleicht, warum kennt sich diese Frau so gut mit diesem Thema aus? Weil ich habe einen Titel unterschlagen, muss man sagen. Du bist ja Juristin, ne? Du bist ja Dr. Claudia Kornmeier. Du hast ja sogar promoviert
zu diesem Thema? Nee, nicht ganz. Also nicht über die Abwehr von Drohnen, sondern damals, das ist ja auch schon viele Jahre her, da ging es insbesondere um diese Idee, Drohnen einzusetzen zur Überwachung. Also etwas weniger gefährlich.
Aber ist jetzt klar geregelt, wer da eingreifen darf?
Also an den Zuständigkeiten ist erstmal nichts geändert worden. Da ist man nicht rangegangen. Das hätte man durchaus machen können natürlich, aber ist man nicht. Also es heißt, es bleibt dabei Landespolizei, Bundespolizei, Bundeswehr. Was jetzt gerade geändert wird, ist mehr so, was die dann jeweils können dürfen. Aber nicht, wer zuständig. Also dieses, es gibt mehrere, die potenziell zuständig sein können, das ist nach wie vor so.
Reden wir eigentlich auch von den Drohnen, die, glaube ich, in München war das, ne? Am Flughafen, der 2 Tage lahmgelegt wurde. Sind das dann auch diese Drohnen, von denen wir reden?
Ja, das ist das klassische Beispiel. Das ist ja auch das Beispiel, weshalb wir so viel darüber geredet haben in den vergangenen Wochen. Weshalb da auch so ein bisschen Zug reingekommen ist. Also diese Idee Drohnenabwehreinheit, Drohnenzentrum, das ist das, womit der Innenminister anschließend vor die Presse gegangen ist, um zu sagen, so, ich mache jetzt was und zwar schnell.
So, was hat man aber davon, wenn man jetzt den Flughafen München 2 Tage lahmlegt? Warum?
Ja gut, ich habe ja gerade schon über diesen hybriden Angriff geredet. Das schürt natürlich auch unheimlich Verunsicherung, wenn das jetzt von Russland aus gesteuert gewesen sein sollte. Natürlich ist das irritierend. Da stört man Abläufe. Man hat wahnsinnig viele Leute, die dann am Flughafen sitzen, sich fragen, was ist da eigentlich los, die nicht weiterkommen. Also das ist, glaube ich, schon so ein massives Störmanöver, kann man sagen.
Einschüchterung.
Ja. Und ist sich die Politik da einig insgesamt, mal vielleicht bei diesem Thema, wie man mit diesen Drohnen umgeht, Kieran?
Na, ich glaube, die Unterschiede sind da schon absolut da. Also manche sagen, Markus Söder hat das gerade zum Beispiel gestern auch wieder gesagt, der bayerische Ministerpräsident, also man solle die doch sofort knallhart abschießen, um ein Signal zu setzen. Die Türkei habe das ja auch schon mal so gemacht und seitdem gibt es da dann keine solchen Angriffe mehr. Andere sind da eher vorsichtiger, sagen, man soll da nicht eskalieren. Und natürlich, du hast das ja gerade auch schon angesprochen mit den unterschiedlichen Zuständigkeiten, gerade was die Bundeswehr jetzt angeht. Eigentlich darf die ja im Landesinneren verfassungsmäßig nicht tätig werden, außer es handelt sich um Drohnen, die im Rahmen eines Angriffs auf die Bundesrepublik abgefeuert werden. Also wenn jetzt Kamikaze-Drohnen geschickt werden, die mit Sprengstoff beladen sind und attackieren soll, aber so ein Raketeneinsatz oder so, um Drohnen abzuschießen, das wäre jetzt nicht ohne weiteres möglich.
Nee, also nicht, solange es nicht tatsächlich eine Angriffssituation ist. Da ist man dann sonst immer in dieser Konstellation. Zuständig ist die Polizei und die bittet die Bundeswehr um Hilfe. Das geht jetzt auch schon. Da geht es dann in der Regel im Moment immer darum, dass die dann miterkennen können, wie groß ist eigentlich die Gefahr, was sind das für Drohnen, wie viele auch, dass man die überhaupt alle sieht. Das soll jetzt noch so ein bisschen erweitert werden. Das ist eins dieser Gesetze, die im Moment beraten werden, um da in diesem Rahmen mehr Möglichkeiten zu schaffen, insbesondere auch, dass auch die Bundeswehr im Zweifel quasi für die Bundespolizei, also in Amtshilfe, so eine Drohne vom Himmel holen könnte.
Und würdet ihr sagen, dass all diese Schritte jetzt ein entscheidender Schritt sind, um weiterzukommen, um uns da besser aufzustellen?
Es gibt da natürlich Kritik daran, besonders aus der Opposition, die sagen, ja, man doktert hier jetzt ein bisschen an den Symptomen herum, aber man geht eigentlich nicht so klar vor, man trifft nicht die Entscheidungen, die wirklich nötig sind. Aber das sind natürlich unterschiedliche Sichtweisen. Du kannst da bestimmt mehr dazu sagen.
Also zum Beispiel, wenn es darum geht, diese Rechtsgrundlage zu schaffen für die Bundespolizei, das hätte man aus meiner Sicht längst haben können. Mhm. Dieses Bundespolizeigesetz ist schon seit Jahrzehnten, muss man fast sagen, klar, dass das modernisiert werden muss. Es gab immer wieder Anläufe, es hat nicht geklappt. Der Paragraph, der jetzt eingeführt wird, der stand in dem noch Entwurf der Ampel wortgleich so drin. Das hat man dann halt nicht hingekriegt, aus welchen Gründen auch immer. Aber es ist jetzt nicht so, dass das jetzt die schlagkräftige Antwort des Innenministers ist. Das ist alt, das hätte man einfach schon längst haben können. Und was diese Zuständigkeiten betrifft, ja, ich halte das im Moment eigentlich, also mich hat noch niemand vom Gegenteil überzeugen können, dass es nicht doch eine bessere Idee gewesen wäre, zu sagen, wenn es um Drohnenabwehr geht, dann ist die Bundespolizei zuständig und natürlich kann die auf die Landespolizei zurückgreifen, auch was ja die Ressourcen betrifft und so weiter. Aber einmal klar zu sagen, wer trägt die Verantwortung, insbesondere auch für den Fall, dass es dann schief geht, dass man sich dann danach eben nicht zuschiebt, na, du hast mich aber nicht informiert, wie hätte ich das denn machen können sollen sonst? Und da hat mir eigentlich noch niemand so richtig überzeugend die Frage beantworten können, warum das System jetzt besser ist.
Glaubt ihr, dass vielleicht Politiker auch Angst haben, in diesem Bereich so ein bisschen Verantwortung zu übernehmen, wegen all den Punkten, die ihr selber auch gerade genannt habt?
Also ich finde, Angst ist ein relativ großes Wort. Man könnte genau so auch sagen, politische Klugheit, sich nicht zu viel Verantwortung zu übernehmen, weil dann kann man sich nämlich im Zweifel im Untersuchungsausschuss halt auch schnell wieder raus. Also das ist so eine Frage der Sichtweise. Angst finde ich jetzt sehr zu persönlich fast an der Stelle.
Okay, also ihr merkt, im politischen Berlin ist hier noch gar keine Ruhe richtig eingekehrt, so kurz vor Weihnachten. Wir sind ja mittendrin in der letzten Folge Berlin Code vor Weihnachten und wollen gleich auch noch aufs nächste Jahr, auf 2026 vorausschauen. Vorher habe ich noch einen Feiertags-Podcast-Tipp für euch. Ihr habt ja abgestimmt, welche Themen euch noch interessieren hier im Podcast und die sollt ihr natürlich bekommen, zwei Sonderfolgen. Die kommen am 26.12. und am 2. Januar. Unter anderem mit der Frage, haben Reiche in der Politik eine größere Lobby als Arme? Und ihr bekommt eine Bilanz der schwarz-roten Koalition. Also wenn ihr euch die Dominosteine und Lebkuchen reinstopft, könnt ihr euch schön diese Folge vom Sofa anhören. Jetzt schauen wir aber nochmal auf die größte Oppositionspartei, das ist die AfD. Wie steht die am Ende des Jahres da und was lässt sich daraus dann auch fürs nächste Jahr ableiten? Kian, du beobachtest ja die AfD schon lange hier im Hauptstadtstudio. In den Umfragen war sie nie erfolgreicher als jetzt. Da müsste doch die Stimmung eigentlich vor Jahresende richtig gut sein, oder?
Also in dem Sinne gut, dass man stolz ist auf diese Umfragewerte. Das ist auf jeden Fall so, aber wie so oft haben die Dinge ja zwei oder sogar mehrere Seiten. Also es gibt unterschiedliche Strömungen und Lager in der AfD, die natürlich unterschiedliche Erklärungsansätze haben, warum man gerade so erfolgreich ist. Und gerade die Ostverbände sagen, wir haben doch gerade gesehen, wie man erfolgreich sein muss. Man muss besonders radikal sein, besonders radikale Kritik an den anderen Parteien und dem gesamten System. Das ist das Erfolgsrezept, aber das sehen durchaus nicht alle so.
Was Sie ja aber vielleicht alle so sehen, oder Sie behaupten es auf jeden Fall immer, von sich sehr patriotisch zu sein. Aber jetzt wird auch intern diskutiert, wie man eigentlich zu Deutschland steht. Was steckt dahinter?
Ja, das ist eine Sache, die man, glaube ich, ein bisschen, da muss ich ein bisschen ausholen. Mhm. Also der Anlass ist der Streit zwischen Björn Höcke, dem Landeschef der AfD Thüringen. Der steht ja einem Landesverband vor, den der Verfassungsschutz auch als gesichert rechtsextrem einstuft. Und der hat sich gestritten mit Rüdiger Lukassen. Das ist ein AfD-Politiker aus dem Landesverband Nordrhein-Westfalen. Der ist der verteidigungspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, ist ausgebildeter Hubschrauberpilot, hat sein Arbeitsleben in der Bundeswehr verbracht, zuletzt im Rang Oberst. Und Ausgangspunkt dieses Streits ist eine Rede, die Björn Höcke vor etwa 2 Wochen im Landtag gehalten hat. Und da hat er über die Wehrpflicht geredet.
Bevor auch nur ein einziger junger Mensch in diesem Land zwangsweise wieder in Uniform antreten soll, muss dieser Staat endlich wieder ein Staat für die Deutschen werden.
Ein Staat für die Deutschen werden. Er hat dann zum Beispiel auch in Frage gestellt, ob junge Männer Drag-Queen-Auftritte im Kindergarten verteidigen sollen oder mit Betonmauern gesicherte Lichterfeste, die früher mal Weihnachtsmärkte hießen, oder die Massenzuwanderung oder den, wie er das nennt, Schuldstolz, also die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Und das alles hat Rüdiger Lukassen offenkundig sehr aufgeregt, sozusagen das Fass zum Überlaufen gebracht. Denn Lukassen ist nicht nur jemand, der die Bundeswehr verteidigt, sondern er will auch unbedingt die Wehrpflicht. Und er hat dann nicht irgendwo, sondern im Bundestag quasi zur besten Sendezeit, 9.10 Uhr morgens, hat Herr Höcke dann richtig einen vor den Latz geknallt.
In dieser Rede kommt er zu dem Schluss, dass Deutschland es nicht mehr wert sei, dafür zu kämpfen. Was hätten wohl die Männer und Frauen der Befreiungskriege dazu gesagt? Sie wären diesem Befund niemals gefolgt.
Ja, vielleicht für Außenstehende klingt das erstmal gar nicht so schlimm, aber die AfD findet es überhaupt nicht lustig. Innerparteiliche Kritik auf offener Bühne, der größten politischen Bühne, die es in Deutschland gibt. Das ist etwas, wo die Fraktionsführung dann sagt, bis hierher und nicht weiter, Rüdiger Lukassen, und hat jetzt ein Ordnungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Aber die Frage ist natürlich, was steht dahinter? Das ist einerseits ein Ost-West-Konflikt, es ist ein Konflikt um die Wehrpflicht, aber es ist auch der Streit darum, wogegen man als Partei und Fraktion AfD eigentlich was haben will, wogegen man sich ausspricht. Und das sieht bei Höcke und den Ostverbänden anders aus als bei Lukassen, habe ich gerade schon gesagt. Da ist die Kritik sehr grundsätzlich, sehr radikal. Und vieles von dem, was man aus dieser Ecke hört, klingt so, dass man nicht einfach die Politik, ich sag mal, ein bisschen rechter machen will, sondern dass man einfach das System generell ändern will, umstürzen will. Und Lukassen und ein wesentlicher Teil in der AfD finden das problematisch und auch durchaus gefährlich, weil die AfD in Umfragen eben gerade gut dasteht und die Aussicht hat, dass man eben in Landesverbänden oder in Ländern wie Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern an die Macht kommen könnte.
Wie gefährlich sind solche Debatten, wenn wir darüber nachdenken, dass ja auch Landtagswahlen dann vor der Tür stehen? Nächstes Jahr sind es ja gleich 5.
Ja, also, da muss man vielleicht nochmal unterscheiden. Also im Frühjahr, im März, gibt es da Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Da ist die AfD sehr weit davon entfernt, irgendwie in die Regierung kommen zu können. Aber im September, ich habe es gerade schon gesagt, wird in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern gewählt und da sieht es komplett anders aus. Da liegt die AfD in Umfragen in beiden Ländern bei etwa 40%, ist also nicht so weit weg von einer absoluten Mehrheit. Sie könnte dann also allein regieren und ihr Programm umsetzen. Und da gibt es jetzt so verschiedene Ängste.
Die wären?
Ja, erste Angst in der AfD selber, kann man überhaupt diese Umfrageergebnisse halten und in Wahlergebnisse umwandeln? Das fragt sich natürlich jede Partei. Die zweite kommt dann aus der West-AfD. Will man hier eigentlich wirklich, dass diese Ost-AfD so erfolgreich ist? Wenn das möglicherweise, Staatskrise ist jetzt ein großes Wort, aber wenn man zumindest etwas auslösen könnte, mit dem man eigentlich im Westen gar nicht so einverstanden ist, dass also die Funktionsfähigkeit des Staates deutlich beeinträchtigen könnte. Und da gibt es Leute in der AfD, die auch daran Zweifel haben, dass man überhaupt in der AfD Leute, in der sachsen-anhaltischen AfD, Leute hat, die da auch gut geeignet wären, um da zu regieren. Da heißt es dann manchmal so wirklich boshaft auch aus der AfD, ja, da sind Leute im Landesvorstand, die haben noch nie ein Ministerium von innen gesehen. Wie wollen die denn da überhaupt regieren können? Wie gesagt, das kommt aus der AfD. Und sie haben natürlich die Sorge, dass wenn in Sachsen-Anhalt regiert würde und die machen das schlecht und unprofessionell, dass das dann auch abfärbt. Dass alle dann sagen, okay, ja, da sieht man, die AfD fordert viel, aber sie können es dann eigentlich irgendwie doch nicht. Und das würde sich möglicherweise dann auf andere Wahlen und die Umfragewerte für andere Wahlen niederschlagen. Und vielleicht noch eine dritte Angst, die West-AfDler haben dann natürlich auch Sorge, dass diese Landesverbände dann Dinge auf den Weg bringen könnten, problematische Dinge, sodass der Staat tatsächlich beschädigt würde.
Claudia, an dich die Frage als Juristin, Kian, du hast es kurz gerade auch angesprochen, gesichert rechtsextremistisch, da könnte ja jetzt nächstes Jahr auch eine lang erwartete Verwaltungsgerichtsentscheidung kommen, die die Partei genauso einstufen könnte. Erklär mal bitte noch mal kurz, was da war und was es bedeutet.
Genau, also es wäre nicht das Gericht, das diese Einstufung vornimmt, sondern es war im Mai der Verfassungsschutz, der diese Einstufung vorgenommen hat. Das war noch kurz vor dem Regierungswechsel, also noch unter Nancy Faeser, der SPD-Innenministerin. Da wurde das bekannt gegeben. Die AfD ist dann dagegen juristisch vorgegangen, also mit einer Klage und einem Eilantrag beim Verwaltungsgericht Köln. Das ist da das Zuständige. Der Verfassungsschutz selbst hat dann gesagt, wir werden jetzt erstmal, also man nennt das Stillhaltezusage, also das erstmal nicht mehr weiter öffentlich wiederholen, werden unsere Beobachtungen auch so weiter fortsetzen, als hätten wir diese Hochstufung, also diese Einstufung als gesichert rechtsextremistisch noch nicht vorgenommen und warten ab, was das Gericht dazu sagt. Und ja, du hast recht, diese Entscheidung, die soll jetzt Anfang des Jahres kommen. Es ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile hin, seit Mai.
Okay, wenn es so kommen würde, also die Partei wirklich bundesweit gesichert rechtsextremistisch dann ist, was hätte das für Folgen?
Also da machen sich jetzt viele Gedanken darüber innerhalb der Partei sicherlich. Das kann Kilian dann gleich nochmal so ein bisschen erzählen. Aber zum Beispiel auch bei den Innenministern von Bund und Ländern, die überlegen vor allem, was das bedeuten kann für ihren oder wie sie einen einheitlichen Umgang finden könnten, wenn es um das Beamten- und das Waffenrecht geht. Also was bedeutet es, wenn jemand Lehrer oder Polizist ist und gleichzeitig AfD-Mitglied? Kann der dann in dieser Stellung bleiben oder kann der überhaupt Lehrer werden? Also kann der überhaupt in den Beamtendienst übernommen werden? Oder wenn jemand eine Waffe will, kriegt er die, wenn er AfD-Mitglied ist oder nicht? Oder verliert er diese Waffenerlaubnis auch? Und da überlegen die sich jetzt im Moment so ein bisschen einen einheitlichen Umgang damit zu finden. Wobei man sagen muss, auf jeden Fall am Ende muss das immer eine Einzelfallentscheidung sein, in die kann dann diese Mitgliedschaft mit reinspielen. Was sie sich da überlegt haben, das wollen sie aber nicht sagen, bevor das Gericht da entschieden hat.
Auf diese Einzelfallprüfung hofft ja auch die AfD sehr. Also da sagen immer, ja, selbst wenn das so wäre, es muss ja immer eine Einzelfallprüfung geben, ob sich jemand jetzt besonders radikal oder besonders gefährlich geäußert hat. Und natürlich auch dann die Überlegung, kann man so jemanden möglicherweise als verbeamteter Lehrer auf unsere Kinder loslassen?
Ja, aber ich glaube schon, dass es die wirklich immer braucht. Aber natürlich ist es nicht schlecht, wenn sich die Länder so Kriterien überlegen, wie sie diese anhand derer, die sie diese Entscheidung dann treffen wollen.
Weißt du, wie die AfD sich auf diese Entscheidung vorbereitet, Kilian?
Also ich habe mich ein bisschen umgehört bei meinen Quellen und die bereiten sich eigentlich überhaupt nicht vor, weil sie sagen, ja, wir gehen davon aus, das kommt sowieso. Die sehen das auch alle als sozusagen politische Aktion. Die sagen, ja, natürlich kommt das jetzt vor den Wahlen 2026, da will man uns nochmal beschädigen. Und natürlich ist auch die Frage, worauf sollte man sich da eigentlich genau vorbereiten können? Wenn man jetzt davon ausgeht, ja, wenn man sich jetzt in den letzten 2 Monaten nochmal ein bisschen gemäßigter ausdrückt als vorher, der Zug ist natürlich längst abgefahren. Das hätte man in den letzten Jahren machen müssen. Dann hätte man vielleicht noch eine solche Einstufung beeinflussen oder rückgängig machen können. Aber das fällt der Partei und ihren Aushängeschildern natürlich immer sehr schwer. Vielleicht nur ein kurzes Beispiel. Gerade vor 2 Wochen hat Alice Weidel den Verfassungsschutz noch schmierige Stasi-Spitzel genannt. Das ist natürlich innerlich Unsinn und es ist aber auch strategisch schlecht. Aber das ist immer das Problem. Es kommt intern gut an. Deswegen haut man das natürlich dann doch raus. Ich glaube aber auch, dass die AfD sich angesichts dieser sehr guten Umfragewerte geradezu unverwundbar fühlt.
Aber wenn wir mal eine Prognose wagen, meinst du, die können gehalten werden, die Umfragewerte bis zu den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern?
Ja, ich finde, solche Prognosen sind natürlich immer schwierig, weil in 9 Monaten viel passieren kann. Die AfD, wenn man jetzt mal deren Sichtweise kurz annimmt. Die hofft natürlich noch viel stärker zu werden. Und sollte es jetzt mit der Wirtschaft weiter schlecht aussehen oder weiter bergab gehen, dann sollten also diese beiden Länder von Spar- und Entlassungsrunden betroffen werden, dann wäre das natürlich vermutlich etwas, von dem die AfD profitieren könnte. Weil dann eben so eine Stimmung ist, ah ja, die kriegen es nicht mehr hin, uns zu beschützen, jetzt muss man noch mehr AfD wählen. Aber die AfD hat auch immer wieder gezeigt, dass sie sich selber auch einigen Schaden zufügen kann. Also aktuell gibt es gerade eine heftige Schlammschlacht in Sachsen-Anhalt zwischen einem Bundestagsabgeordneten namens Jan-Wenzel Schmidt und dem gesamten Landesvorstand. Der Landesvorstand wollte Jan-Wenzel Schmidt aus der Partei werfen. Gegen ihn gibt es allerlei Vorwürfe, zum Beispiel, dass er mit einem Spion in eine chinesische Diamantenfabrik gereist ist. Auch, dass er dubiose Minijobs über sein Bundestagsbüro organisiert haben soll. Und darauf hat Jan-Wenzel Schmidt jetzt reagiert und den Vorschlaghammer quasi rausgeholt und wirft diesem gesamten Landesvorstand Vetternwirtschaft vor, Geldverschwendung, falsch angegebene Dienstreisen, potenzielle Straftaten, wirtschaftliche Einflussnahme und vieles mehr und sagt, dass er das alles auch mit Mails belegen kann. Also ich würde sagen, die AfD hat immer das Potenzial, sich auch selber zu beschädigen. Sollte das irgendwie bis an die Wahl dicht herangehen, dann kann es auch in die andere Richtung für die AfD gehen.
Ist es normal, dass es parteiintern so viel Stress gibt? Das ist jetzt schon die zweite Debatte quasi, von der wir jetzt hier in dieser Folge sprechen.
Ja, es ist immer wieder so, dass solche Dinge hochkochen.
In allen Parteien?
Ich glaube, andere Parteien haben oft eine stärkere Parteidisziplin, würde ich mal sagen. Und bei der AfD ist es dann schon häufig so, also die machen sich auch selber übrigens darüber lustig und sagen dann, ah ja, da bieten wir mal wieder ein bisschen Entertainment dem Publikum. Letztendlich muss man sagen, hat es der Partei ja wenig geschadet, weil sie dadurch immer wieder in aller Munde bleibt. Man redet über sie. Und dadurch wird natürlich auch der Anschein, dass diese Partei sehr wichtig ist, weiter befördert.
Ich probiere gar nicht erst, ihr beiden eine gute Überleitung zu finden zu dem nächsten Thema. Ich habe eine sehr wichtige Frage aber noch an euch. Und zwar, wisst ihr, was Markus Söder zu Weihnachten isst? Welches vegetarische Menü wird's?
Eine besonders festliche Bratwurst?
Keine Ahnung, hast du ihn gefragt?
Nein, das wäre jetzt mein Tipp.
Ich sage auf jeden Fall Fleisch, oder sind wir uns einig?
Ente.
Fleisch muss schon, ja, ich denke, alles andere als Fleisch wäre irgendwie komisch.
Aber jetzt sind wir ja wirklich hier kurz vor Weihnachten mit unserer Folge. Also ich finde, dann könnte es schon auch ein bisschen um Weihnachten und auch Weihnachtsessen gehen. Wir haben uns zwar umgehört, was essen denn die Politiker eigentlich so zu Weihnachten? Was machen sie zu Weihnachten? Wir hören mal rein zu CDU-Fraktionschef Jens Spahn.
Mit meinem Mann bin ich daheim im Münsterland, bei meiner Mutter, meinen Geschwistern. Und dann fahren wir in aller Regel, also er und ich, noch wohin? In diesem Jahr auf eine Ostfriesische Insel.
Bestimmt Jüst, da fährt er jedenfalls immer mal wieder hin.
Woher weißt du das eigentlich?
Ja, der das teilt auf Instagram.
Ah, natürlich.
Ausführlichst.
Weißt du es auch bei Heidi Reichenick, der linken Co-Fraktionschefin? Nee. Na gut, dann fragen wir sie selber, wir haben sie gefragt.
Also ich verbringe Weihnachten immer mit meinen Eltern, mit meiner Familie, fahre jedes Mal zurück in das Dorf, aus dem ich komme. Und das ist mir wichtig. Das mache ich, egal was sonst ansteht. Ich finde den Weg zurück nach Hause, damit ich mit meinen Eltern unterm Weihnachtsbaum Kartoffelsalat essen kann.
So, da geht es endlich ums Essen. Das finde ich sehr gut. Genauso wie bei Nina Wagen von der CDU, Gesundheitsministerin.
Bei uns gibt es immer Spätzle an Weihnachten, die ich selber mache. Und mein Mann macht die Weihnachtsgans sozusagen, da traue ich mich nicht ran.
Traust du dich denn an eine Weihnachtsgans,
Claudia? Auf gar
keinen
Fall.
Du, Sally?
Die wird von anderen gemacht in meiner Familie. Du, Kilian?
Nee, es gibt keine Weihnachtsgans, weil ich nicht der größte Fan von Weihnachtsgans bin.
Oh doch, ich, ja Leute, ich freue mich drauf und ich habe jetzt schon Hunger und ich hoffe, dass ihr alle schöne Weihnachten vor euch habt, dass ihr ein schönes Fest feiern werdet. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt hier in dem Berlin-Code. Danke, dass ihr beiden hier wart.
Sehr gerne.
Ja, sehr gerne.
Euch natürlich auch schöne Weihnachten. Und wenn ihr jetzt über die Feiertage noch ein bisschen Zeit habt und vielleicht noch einen Podcast hören wollt, dann empfehlen wir euch Ungebremst. Der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt jährt sich jetzt zum ersten Mal. Und in diesem Podcast im Mittelpunkt stehen die Opfer, die Ersthelfer und die Einsatzkräfte. Habt schöne Weihnachten. Wir hören uns in der nächsten Folge.